Wie halte ich es mit mir selber aus? Ich habe mich so sehr vor mir selber geekelt, als ich gegen mein Gewissen gehandelt habe. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich war in meinem Kinderzimmer und die Lücke zwischen dem, was ich nach außen hin eigentlich für ein Output haben wollte und was ich innerlich überhaupt gar nicht war, war einfach so groß. Und so bin ich aus meinem Kinderzimmer, ich war circa 15, 16 Jahre alt, rausgerannt, weil ich einfach mit jemandem reden musste, unbedingt das loswerden musste. Ich musste es beichten. Und Treppe runtergelaufen, auf in den Vorraum, wo ich die Schuhe angezogen habe, 1 Kilometer durch das Dorf gelaufen, wo ich gewohnt habe, und an der Haustür geklingelt von einem sehr guten Freund, der mich lange Zeit begleitet hat, vor allem bis ich mich taufen ließ. Und geklingelt, Eltern machen auf, laufen in sein Kinderzimmer hoch, und ich habe ihm gesagt, ich muss unbedingt mit dir reden, ich muss einfach was beichten, was ich getan habe. Und ich habe es ihm gesagt. Und seine Antwort war etwas, was mich noch sehr lange Zeit bewegt hat, etwas, was mich vor allem bis zu meiner Taufe noch begleitet hat. Er hat mir gesagt, Elias, es gibt in der Bibel unzählige Männer, die noch viel Schlimmeres getan haben als das, was du gerade mir gesagt hast. Mörder, Ehebrecher, Betrüger. Und immer als sie ehrlich waren, hat Gott ihnen vergeben. Und wie viel mehr würde er dir vergeben? Und du kannst dir vorstellen, ich weiß nicht, ob du dich da reinfühlen kannst in meine Situation. In dem Fall war es wirklich wie 20 Kilo ein Rucksack, und der war einfach erleichtert. Ich war so froh und befreit. Und das ist das Thema, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. Gott vergibt dir, wenn du ehrlich bist. Du kannst dir sicher sein, Gott vergibt uns, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht gibt es in deinem Leben auch solche Situationen, wo du dir vielleicht die Frage stellst, habe ich eigentlich Geheimnisse? Also Dinge, wo ich nicht wollen würde, dass die Kinder von mir das erfahren, dass ich das tue, weil dann meine Vorbildfunktion irgendwo auch in Frage gestellt werden würde. Oder andersrum auch natürlich als Kinder gegenüber den Eltern. Gibt es da Dinge, die du im Geheimen machst, wo du sagst, okay, wenn das meine Mama wüsste, das wäre sehr unangenehm. Und die Lücke zwischen dem, was wir innerlich eigentlich sind und dem, was wir nach außen repräsentieren, wird immer größer und größer. Und die Frage kommt auf, wie halte ich es einfach mit mir aus? Ich meine, ich lebe ein Doppelleben. Ich bin in gewisser Hinsicht heuchlerisch. Oder ich möchte mal ein Gedankenexperiment mit uns machen. Angenommen, es gäbe einen Film, einen detaillierten Bericht über all deine Gedanken, all deine Worte und all deine Taten von den letzten 4 Wochen, einfach nur das letzte Monat. Und jetzt mal angenommen, der würde jetzt ungefiltert, also die ganzen Tiefs, alles, was du gedacht, gesagt und getan hast, jetzt gezeigt werden. Wäre das für dich so, dass du sagen würdest, okay, ist eher unangenehm, würde ich jetzt nicht wollen, dass das jetzt alle sehen und alle mitkriegen? Oder würdest du eher sagen, nee, das macht mir gar nichts aus, ich habe nichts, wo ich mich dafür schämen müsste. Also wenn du zu der ersten Gruppe gehörst, zu der auch ich mich dazu zähle, die das nicht wollen würden, dass alles, was in mir eigentlich vorgeht, offen für jeden zugänglich ist, dann ist die Predigt heute für dich. Denn das ist das Thema, Gott vergibt dir, wenn du ehrlich bist, wenn du das offenlegst, was du getan hast. Und die Frage nach dem Umgang mit unserer Schuld, mit der Wahrnehmung von diesen Schamgefühlen, das ist nicht nur was wir jetzt, weil wir in der Postmoderne sind und uns moralisch weiterentwickelt haben, diese Frage uns jetzt stellen, sondern das ist eine Frage, die Menschen schon immer bewegt hat. Das ist eine Frage, die schon vor Jahrtausenden gestellt worden ist. Da sind wir nicht die Ersten, die sich damit Gedanken machen. Und so möchte ich uns heute gerne reinnehmen in einen Bericht aus dem Alten Testament, in eine Geschichte aus der Bibel. Und wenn du eine Bibel hast, dann ist jetzt die Chance, dass du die aufschlägst. An der Stelle ist ganz easy, du machst einfach das Inhaltsverzeichnis auf und gehst runter zu dem 2. Buch von Samuel, zum Kapitel 11, blätterst einfach nur ein paar Seiten weiter, was dir da das Inhaltsverzeichnis sagt. Und dann kommen wir zu der Geschichte von einem König von Israel. Es war ein Frühlingstag. Und der König namens David, dann Mittagsschlaf gehalten, hat sich ein bisschen gestreckt und wollte seine Beine vertreten, geht die Palasttreppen rauf auf die Dachterrasse von seinem Palast und er lässt seinen Blick schweifen über das Königreich Israel. Er lässt seinen Blick schweifen über all die Zelte von den Bewohnern von Israel, wo die eben geschlafen haben. Manche haben Lehmhütten gehabt, die ein bisschen wohlhabender vielleicht waren. Und er schaut sich die Tiere an, die Vegetation, die Berge. Er genießt es. Und wenn er so in seinen Blick wandern lässt, auf einmal bleibt er hängen bei einer nackten Frau, die er beim Baden beobachtet. Und er kann nicht aufhören hinzuschauen. Und so ruft er so einen seinen Knecht, die vielleicht so an der Treppe gewartet haben, und fragt: Hey, wer wohnt denn da in der Levitikusstraße 52? Diese Frau da beim Baden, ich möchte gerne mal ein paar Informationen haben, weil er wollte gerne mit ihr ja, mehr haben. Und so seine Diener, die besprechen sich miteinander, so stelle ich mir das zumindest vor. Ja, weil wer war das? Der Vater, der Eliam. Ja genau, Eliam hieß der, mit dem war ich früher beim Kartenspielen. Und so haben die herausgefunden, ja, sie heißt Bathseba. Bathseba ist die Frau, die du so attraktiv findest, die du da beim Baden voyeuristisch beobachtet hast. Und ihr Mann, also sie ist verheiratet, der heißt Uriah. Er ist ein ganz treuer Soldat, der jetzt gerade sogar aktuell an der Kriegsfront kämpft gegen die Ammoniter. Also der jetzt gerade für dich, oh König David, also wirklich treue Dienste leistet. Du möchtest gerne da jetzt nicht weiter in diese Richtung gehen. Ich meine, ja, sie ist attraktiv, aber König, lass es lieber bleiben. Aber David denkt sich optimal. Uriah ist an der Kriegsfront. Ich meine, was Uriah nicht weiß, macht ihn ja nicht heiß. Und so befiehlt er, dass seine Diener zu Bathseba gehen sollen und sie in das Schlafzimmer bringen sollen, wo er vorher gerade seinen Mittagsschlaf gehalten hat. Und die Bibel ist da nicht sehr deskriptiv. Aber man kann davon ausgehen, dass das keine freiwillige Aktion war. Ich gehe davon aus, dass David Bathseba vergewaltigt hat. Und dann hat er sie nach Hause geschickt. Und ein paar Wochen sind vergangen und Bathseba merkt, dass sie ihre Periode gar nicht mehr gekriegt hat und dass sie komische Essensgelüste entwickelt. Und ihr wird bewusst, oh nein, ich bin von meinem Vergewaltiger schwanger. Und sie berichtet es dem David. Und du denkst, boah, jetzt müsstest du echt ehrlich sein. Ich meine, jetzt kommen ja echte Konsequenzen, die unvermeidbar sind. Also du hast jetzt ein Kind gezeugt, jetzt müsstest du doch das Ganze offenlegen. Aber David ist nicht aufrichtig. Der ist überhaupt nicht ehrlich. Der ist bitterböse. Er denkt sich, ich habe einen Plan. Ich hole einfach den Uriah, der ja jetzt schon wochenlang an der Kriegsfront kämpft, ziehe den ab und ich versuche es so aussehen zu lassen, als ob der Uriah mit der Bathseba sozusagen daheim wäre und dass das Kind von ihm ist. Weil den Bauch, den sieht man ja noch nicht so stark. Und so hackt er diesen Plan aus. Er sendet dann einen Boten an die Kriegsfront gegen die Ammoniter, muss man sich so vorstellen, so circa so weit weg wie hier von Amberg, ein bisschen weiter noch wie die tschechische Grenze, ein bisschen noch weiter. Und die reiten ein paar Tage vergehen und er holt den Uriah zu sich in seinem Büro oder weiß nicht, wo die da geredet haben. Und die reden einfach über das Kriegsgeschehen. Also er lässt sich nichts anmerken, dass er irgendwie da mit Bathseba was am Laufen gehabt hat. Er sagt, ja, haben ein paar Gebietsverluste gemacht, ein bisschen ja, auch gewonnen an anderer Seite. Viele Menschen sind gestorben, David, aber wir haben gute Chancen gegen die Ammoniter. Und so gibt David dem Uriah ein Geschenk mit und schickt ihn nach Hause zu seiner Frau, ohne irgendwas anmerken zu lassen. Und die Nacht vergeht, er sitzt beim Frühstückstisch am nächsten Tag und Boten kommen zu ihm und berichten ihm, weil er hat ja Uriah observieren lassen. Er wollte ja ganz sicher gehen, dass der bitte ja jetzt zu Bathseba nach Hause geht und nach langer Zeit sozusagen mit ihr wieder schläft. Und die Boten sagen, hey, der Uriah, der ist nicht nach Hause gegangen in seine Lehmhütte. Der Uriah, der ist vor dem Palasteingang genächtigt bei uns in den Zelten, bei den Türstehern. Und David merkt plötzlich, boah, also mein Plan ist gar nicht aufgegangen. Und er wird ein bisschen aufgeregt, weil er muss es ja vertuschen. Er ist ja der König von Israel. Und stell dir mal vor, unser Bundeskanzler würde, also nur mit Gedanken, also ich will jetzt keinen Verruf bringen, also, aber stell dir mal vor, dass unser Bundeskanzler jemanden vergewaltigt und es versucht zu vertuschen. Ich meine, das ist ein massiver Vertrauensbruch. Das musst du unbedingt vermeiden, so etwas. Und so holt er den Uriah zu sich und fragt ihn, warum schläfst du nicht daheim? Was ist los? Wie schläfst du vor dem Eingang vom Palast? Und diese Antwort von Uriah, die ist, also hier werden definitiv zwei Menschen gegenübergestellt. Einerseits den Untreuen, den Bösen, den Vertuscher, David, und andererseits einen sehr treuen Mann. Er sagt zu ihm, weißt du, König, die Bundeslade, also das ist für die Juden eines der allerheiligsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Da waren zum Beispiel die 10 Gebote drin. Und er sagt zu ihm, die Bundeslade, die war schon immer, seit wir aus Ägypten rausgezogen sind, in einem Zelt. Und die allermeisten Bewohner von Israel, die leben auch in Zelten, die haben es nicht so gut wie ich mit einer Lehmhütte. Und dann sagt er, wenn ich jetzt im Krieg wäre, an der Kriegsfront, dann würde ich einfach auf dem Boden schlafen mit meinen Soldatenkollegen. Weißt du, wie unangebracht wäre das jetzt in dieser Situation, mir eine bequeme Zeit zu machen daheim. Das sei fern von mir, David, ich möchte für dein Königreich dienen. Ich meine, wie kann der David es mit sich selber aushalten, im Angesicht dessen, dass er so einen guten Menschen so dermaßen schäbig behandelt? Und er ist immer noch ehrlich. Und die Geschichte geht weiter und er will es vertuschen und nächsten Tag macht er ihn betrunken und er schläft wieder vor der Haustür und er kriegt es einfach nicht hin, dass er zu seiner Frau nach Hause geht und sich eine gute Zeit mit ihr hat. Und das Einzige, was ihm dann noch übrig bleibt, ist, Uriah zu ermorden. Und dann merkst du, es ist wie so eine Spirale, die abwärts geht. Und so schreibt er einen Brief an den Anführer der Soldaten namens Joab. Und er schreibt, er stellt den Uriah, also schickt ihn wieder an die Kriegsfront, aber dort, wo die Kämpfe am allerhärtesten sind. Und wenn die Ammoniter eine Art Gegenanschlag machen, dann lasst euch zurückfallen, sodass Uriah sicherlich stirbt. Und wem gibt er den Brief mit? Uriah ist der Überbringer von seiner eigenen Todesbotschaft. Und es geschieht, wie es geschehen muss. Und die Ammoniter machen einen Gegenanschlag in diesem Krieg. Und es sterben ganz, ganz viele Menschen. Und es ist sehr, sehr tragisch. Und Joab, der Anführer der Soldaten, muss natürlich dem König berichten, wie es jetzt aussieht im aktuellen Kriegsgeschehen. Das war ja nicht so, dass die damals E-Mails schreiben konnten, so wie wir heute, sondern die mussten immer Boten schicken. Und dann schickt er einen Boten und er bereitet ihn schon vor. Er sagt zu dem Boten, wenn der David zornig wird, dann musst du ihm bitte sagen, dass auch Uriah gestorben ist in diesem Krieg, damit er so ein bisschen besänftigt wird und so. Instruiert er den und der Bote reitet hin, dauert wieder ein paar Tage, kommt zu David und er berichtet ihm, was geschehen ist. Und auch Uriah ist gestorben. Und die Antwort von David zeigt, wie moralisch verkommen er war. Das ist was, wenn man das so liest in der Bibel, was eins, also mich trifft es schon. Er sagt zu ihm, das muss dir nicht leid tun. Mal frisst das Schwert den und mal frisst das Schwert den. Jetzt komm, ermutige doch den Joab, dass er weiterkämpft und wir die Stadtmauern erobern und die Ammoniter so platt machen. Und er zeigt nicht eine einzige Sekunde lang Reue über das, dass er eine Frau vergewaltigt hat, geschwängert hat, es zweimal vertuschen wollte und jetzt den Ehemann ermordet hat. Nicht eine einzige Sekunde ist er dazu bereit, einsichtig zu sein und sein Doppelleben, was er hat, offenzulegen. Diese Lücke zwischen dem, was er nach außen hin repräsentiert, aber innen offensichtlich nicht ist, ist gigantisch. Und er gipfelt diesen moralischen Verfall darin, dass er Bathseba heiratet. Kannst du dir das vorstellen, wie sich diese Frau gefühlt hat? Sie vergewaltigt, betrogen, ihr Ehemann ermordet von ihrem neuen Ehemann. Und all das nur, damit es so aussieht, ja, jetzt kann er ja mit Bathsheba schlafen, jetzt ist sie seine Frau, also jetzt ist es ja nicht mehr verwerflich, wenn sie ein Kind kriegt. Ich verstehe, wenn jemand mit einer atheistischen Weltanschauung hergeht und folgendes Argument bringt. Meine Christen, die halten sich ja schon selber nicht an die Gebote von Gott und interessieren sich ja offensichtlich selber schon nicht, anhand von ihrem Lebensstil irgendwie mit Gott in Beziehung zu sein. Warum sollte ich dann mich dafür interessieren? Ich denke, es ist eines der besten Argumente von einem atheistischen Standpunkt. Ich meine, wenn jemand sagt, hey, warum sollte ich das tun, was du von mir forderst, wenn du selber nicht tust? Das ist doch sinnlos. Ich verstehe dieses Argument, ich fühle dieses Argument und ich denke, es ist sehr valide und sogar richtig. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass auch Jesus sich in diesem Fall sogar zu diesen Menschen stellen würde und sagen würde, nee, ja, du hast recht, also du kannst ja nicht A sagen und dann B tun. Wir haben in Deutsch sogar ein Sprichwort, das das veranschaulicht, nämlich Wasser predigen und Wein saufen. Also ich kann dich nicht hören, weil deine Taten sprechen einfach viel zu laut. Weißt du, das sind zwei andere Welten, zwei andere Sprachen. Da ist einfach die Lücke viel zu groß. Du bist einfach ein Heuchler. Jesus hat es verurteilt. Es gibt eine Stelle im Neuen Testament, wo Jesus den religiösen Leitern seiner Zeit gegenübertritt und sie auch konfrontiert mit dieser Heuchelei in ihrem Leben. Und da sagt er, ihr bündet den Menschen schwere Lasten auf, die sie kaum tragen können, aber ihr rührt sie selber nicht mit dem kleinen Finger an. Ihr siebt die Mücke aus, aber verschluckt ein Kamel. Er sagt, ihr macht die Schüssel außen sauber, aber innen ist sie dreckig. Man will so aus einer dreckigen Schüssel essen. Schöne Schüssel außen, aber innen ist sie noch voller Dreck und Schmutz. Er sagt zu ihnen, ihr seid wie weiß getünchte Gräber. Das ist äußerlich ein schöner Grab, schönes Grab, wow. Aber inwendig seid ihr voller Raub und Unmäßigkeit. Und letztlich sagt er zu diesen Schriftgelehrten seiner Zeit dasselbe, was die Atheisten vielleicht zu uns sagen, wenn sie unsere Heuchelei sehen und sagen, ja, hey, wehe dir, du bist wie ein Blinder, Anführer von Blinden. Und ich habe mir die Frage gestellt, ich meine, warum ist es Jesus so wichtig, dass wir nicht Heuchler sind? Warum ist es Jesus so wichtig, dass wir ehrlich sind? Ich meine, offensichtlich hat es Auswirkungen auf unser Umfeld, wenn es rauskommt, aber jetzt mal von Gottes Standpunkt aus, was ist das Problem eigentlich von Gott mit Heuchelei? Und ich habe mir gedacht, ich möchte da eine Veranschaulichung machen. Ich habe uns da was mitgebracht. Ich stelle nur schnell den Tisch hier hin, dass man das schön sieht. Und ein Geschenk. Ich weiß ja nicht, ob ihr gerne Weihnachten feiert. Ich mochte das immer super gern, weil wir so viele Geschenke immer gekriegt haben. Und die waren dann immer so wunderschön eingepackt einfach und man hat sich schon so gefreut. Wir haben immer daheim Abend gegessen und dann hat es bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wir haben immer die Glocke geläutet dann und dann sind wir rüber gespurtet ins Wohnzimmer und ich und mein Bruder so, was hast du und schüttel so und die Hoffnung war immer so groß, weil die Geschenke, ich weiß, manche, die machen das mit Zeitungspapier, ich verstehe den nachhaltigen Aspekt, also kann ich, sage ich, ja, gut, aber ich persönlich finde es schön, wenn ein Geschenk schön eingepackt ist und die Vorfreude ist immer riesig, aber das eine, was ein Geschenk so richtig einfach enttäuscht ist, wenn man dann reinsieht und dann zieht man was raus, so hä? Du schenkst mir Hundescheiße? So, Bro, warum sollte man jemanden Hundescheiße schenken? Ich meine, macht es irgendeinen Sinn, zu Weihnachten Hundekot zu sammeln und dann in schönes Geschenkpapier einzupacken? Gibt es irgendeinen sinnvollen Grund, warum man so etwas tun sollte? Gibt es einen Anlass dafür, der so etwas rechtfertigen würde? Ich kenne einen, dass man sein Doppelleben aufrechterhalten kann. Also, wenn wir sowas machen, dann ist es so, als ob wir Gott austricksen wollen würden. Ich bin so, hey Gott, siehst du nicht, wie schön ich bin? Hier ist was schöne Verpackung, so ein schönes Geschenk bin ich für alle meine Mitmenschen. Wow, ich bin so toll, so schön, so gut. Aber Gott ist allwissend. Also du kannst ihn nicht irgendwie austricksen oder irgendwie reinlegen. Er weiß ja ganz genau, was in dir drin ist. Und genau das ist die Pointe. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Also für Gott ist unser Leben viel mehr transparent. Und er sieht genau die Scheiße, die in uns drin ist. Für ihn, wir können ihn nicht irgendwie schön einpacken und nur Schleife drumherum machen und sagen, wow, also ich bin voll der coole Typ. Das funktioniert einfach nicht. Weißt du, Gott kannst du nicht reinlegen. Der kennt dich doch ganz genau mit deinen Schwächen und auch mit deinen Stärken. Also es soll ja nicht, dass alles in dir schlecht ist und in mir. Also ich. Aber er weiß es, was in uns drin ist. Und an der Stelle kommt in der Geschichte von David ein Wendepunkt. Etwas, man bis zu dem Zeitpunkt versteht man, okay, ja, David ist der Bad Guy und Uriah der Good Guy und er hat einfach falsch gehandelt. Aber dann kommt so ein Twist. So, hä? Was war das jetzt? David wird nämlich von einem Propheten konfrontiert mit seinem Doppelleben. Und er wird, und Gott legt dann genau in die Wunde seinen Finger rein und sagt, aber ich weiß doch ganz genau, was in dir drin ist. Also du hast vielleicht alle anderen reingelegt, aber ich weiß doch, was in dir drin ist. Und an der Stelle beginnt David echt zu sein und ehrlich zu sein. An diesem Punkt bekennt er seine Sünde, er hat es gebeichtet. Und zwar für sein ganzes Volk, sodass wir tausende von Jahren danach heute hier stehen und ich darüber predigen kann. Er hat alles offengelegt, was er getan hat. Das kannst du nachlesen, diese Geschichte. Er hat es dokumentieren lassen. Er sagt an einer Stelle mal, sogar, also es ist nicht so, dass das jetzt nur einmalig war, dass ich gesündigt habe. Ich bin in Sünde geboren. So, es ist von Anfang an schon in mir drin gewesen, die Scheiße. Aber Gott, und das ist das, was man nicht verstehen kann, ist, Gott, also er ist ein Ehebrecher, er ist ein Mörder, er ist ein Betrüger und ein Vergewaltiger. Ich weiß nicht, wie du mit solchen Menschen umgehen würdest. Ich habe so jemanden persönlich noch nie getroffen, aber ich weiß, wie Gott mit ihm umgegangen ist. Das ist das Thema. Gott vergibt dir, wenn du ehrlich bist. Und er hat alles bekannt, was er getan hat. Und was dann passiert, ist Folgendes. Gott ist bereit, all die Scheiße aufzunehmen. Sieht, oh ja, den Blick auf der Terrasse und er nimmt es. Oh ja, die Vergewaltigung und er nimmt es auf. Und die Vertuschung, die erste und die zweite. Und dass er Uriah ermorden ließ, hat er genommen. Und dann kommt die derbe Feigheit, dass er es immer noch nicht eingesteht, nachdem alles geschehen ist. Und dann letztlich, dass er Bathseba heiratet. Und er nimmt es alles auf und David ist vergeben. Ist transparent. Ist keine Schuld mehr bei ihm. Er muss sich jetzt kein schlechtes Gewissen haben. Und ich sage nicht, dass die Konsequenzen von seinen Handeln deswegen weggenommen werden. Das ist ein Krampf. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, Jesus hat meine Schuld vergeben, rufst bei der Bank an und sagst, hey, also die 50.000, weißt du, Jesus hat es bezahlt oder so. So funktioniert das nicht. Aber er vergibt dir deine Sünden. Er vergibt dir deine Sünden und befreit dich davon. Und du kannst ohne schlechtes Gewissen leben. Du musst dann keine Gedanken dir mehr machen. Ich möchte euch einen Tipp geben, wie das praktisch ausschauen kann oder wie ich das gemacht habe. Es sind 4 Fragen, die ich mir gestellt habe. Die erste Frage lautet, wo ist etwas schief gelaufen in meinem Leben? Und ich habe mir dann wirklich ein DIN A4-Blatt genommen, habe das aufgeschrieben, wo ist etwas schiefgelaufen in meinem Leben. Und habe ich mir Gedanken gemacht darüber, wenn ich jetzt in der Zeit zurückgehen könnte, wo würde ich jetzt Dinge anders machen. Habe das alles aufgeschrieben, was mir so ins Gedächtnis gekommen ist. Und die zweite Frage war, wo habe ich gegen Gott gesündigt? Und habe alles notiert auf diesem Blatt, aufgeschrieben, die Liste war sehr lang. Also wenn du wüsstest, was da alles drauf stand, würdest du vielleicht denken, okay, darf der überhaupt noch predigen oder so? Und habe es aufgeschrieben, was ich wusste, wo ich gegen mein Gewissen gehandelt habe, wo ich ja anhand von der Bibel auch beurteilen konnte, okay, das ist, Gott nennt das Sünde. Und dann habe ich mir die dritte Frage gestellt, wo habe ich gegen Menschen gesündigt? Also wo habe ich andere gemobbt oder beleidigt oder geschlagen und ja einfach schlecht behandelt oder ausgenutzt, belogen? Die Liste war so lang. Und die letzte Frage war, mit wem muss ich jetzt reden und Wiedergutmachung machen oder soweit es möglich ist und versöhnen? Und diesen Zettel habe ich genommen zu meinem besten Freund und bin zu ihm hingegangen. Und ich sage nicht, dass du das so machen musst. Es reicht, wenn du zu Gott gehst. Aber ich habe meinen Freund gepackt und habe ihm diesen Zettel vorgelesen. Und du kannst dir vorstellen, wie die Atmosphäre war in diesem Raum. Ich habe so viel geweint und er hat zu mir gesagt, weißt du, 2/3 von diesen Dingen habe ich auch getan und es erdet einen so sehr und es verbindet einen so sehr und wir haben miteinander gebetet und am Ende wusste ich, als ich mich taufen ließ, ich habe diesen Zettel genommen und habe ihn zerrissen und habe ihn verbrannt, weil ich wusste, ich war ehrlich, ich habe es bekannt, mir ist vergeben, es ist in Ordnung jetzt, also ich muss jetzt nicht mehr da ein schlechtes Gewissen haben, es ist, Gott hat mir vergeben. Und du kannst die Leichtigkeit erleben. Und das ist das, was ich dir empfehle. Und es soll nicht irgendwie komisch sein, ja, du musst jetzt da irgendwie vor tausenden Menschen alles offenlegen und mordsmäßig jetzt beichten und oh, ich bin vielleicht ein Mensch oder so. Das jetzt nicht, aber es kann dir schon helfen, wenn du dir einen sehr engen Vertrauten, der dich auch nicht auslacht oder so, oder wo das dann auch breit getreten wird. Also das muss man schon ein bisschen mit Gefühl handhaben, wenn man sowas macht. Aber wichtig ist, dass du deine Sünden zumindest vor Gott bekennst. Und das kannst du ganz einfach machen im Gebet und du sagst zu Gott, Gott, so schaut's aus, ungefiltert. Das ist, was ich getan habe. Und Gott ist dann auch bereit zu vergeben. Es ist nicht so, dass er dann irgendwie denkt, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet von dir oder so, sondern er weiß es doch ganz genau, was in uns drin ist. Gott kann uns vergeben. Und stell dir mal vor, was für einen Einfluss Ehrlichkeit haben würde in deinem Alltag. Stell dir mal vor, du bist in deiner Arbeit und du bist einfach ehrlich. Wie produktiv wäre das eigentlich für deine Firma, wenn du wirklich ehrlich wärst? Das wird, Dankeschön, sehr, sehr gut, danke. Es wäre einfach wirklich deine Arbeitsbeziehungen sehr bereichern. Ehrlichkeit. Also wenn du irgendwie so hintenrum irgendwas drum drückst und deine Arbeitskollegen, das hat doch noch nie funktioniert, ehrlicherweise, oder? Das funktioniert so nicht. Ehrlichkeit ist zentral in zwischenmenschlichen Beziehungen. Oder es würde auch deine Beziehung zu deinem Partner bereichern, wenn du ehrlich bist. Wenn du einfach sagst, wie es aktuell in dir aussieht. Es gibt eine ganz neue Stabilität und eine Erdung. Oder wenn du ehrlich bist, dann wird es auch dein eigenes Leben bereichern, weil du einfach diese Last von deinen Schultern runterfällt und du weißt, du musst jetzt nicht mehr da ewiglich drüber nachdenken, es ist in Ordnung jetzt, du hast es bekannt und es ist ein für alle Mal beendet. Du musst kein schlechtes, Gott hat dir vergeben. Und das Letzte, Gott und du treten wieder in Beziehung, wenn du ehrlich bist. Es wird deine Beziehung zu Gott bereichern, wenn du ihm deine Sünden bekennst. Die Entfremdung und die Geheimniskrämerei hat dann ein Ende und du kannst ehrlich mit Gott sein. Und das ist die Antwort auf die Frage, wie halte ich es mit mir aus? Und es ist das Ende der Serie. Wie halte ich es mit mir aus?